Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Schrägstrich auf unserem YouTube-Kanal. Auch diese Woche dürfen wir wieder einen spannenden Gast hier begrüßen. Bevor wir allerdings unseren spannenden Gast hier begrüßen, bin ich wie immer ein wenig latent unhöflich und begrüße zuerst einmal meinen lieben Kollegen. Hallo Michael, wie geht es dir?
Ja, danke gut. Hallo Marc, hallo Stefan. An unserem heutigen Gast haben wir ehrlich gesagt schon was länger rumgebaggert. Jetzt haben wir es endlich geschafft, dass er uns Rede und Antwort steht. Man muss aber fairerweise dazu sagen, dass es nicht daran lag, dass er keine Lust hatte oder sowas, sondern er hatte schlichtweg keine Zeit. Denn er ist Rechtsanwalt und Partner in der Kanzlei Reusch Law und arbeitet schwerpunktmäßig im Bereich Datenschutz und IT-Sicherheitsrecht. Kann sich also jetzt vorstellen, dass er aktuell gar nicht so viele Stunden am Tag zur Verfügung hat, wie er eigentlich arbeiten könnte. Ich sage nur NIS 2, DORA, CRA, Kritis-Dachgesetz und so weiter und so weiter. So ganz nebenbei ist er auch noch als Referent, Lehrbeauftragter sowie bisweilen als Sachverständiger tätig. Seinen Kanzleikollegen Dennis Kenji Kipka hatten wir auch schon im Gespräch. Schöne Grüße gehen raus. Und jetzt endlich auch ihn. Damit herzlich willkommen, Stefan Hessel.
Ja, freut mich, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, schön, dass du dir heute Zeit genommen hast, lieber Stefan. Wir versuchen immer so ein bisschen herauszukitzeln, wie sind denn die Leute da hingekommen, wo sie heute sind. Und irgendwann hatte der kleine Stefan, ich weiß gar nicht, ob er da noch so klein war, als wir von dem Alter, wo wir jetzt reden, mal Abitur gehabt und wusste schon sofort, was er mit seinem Leben anfangen will und wusste schon sofort, dass er Jurist werden will. Oder wie war das in deinem Fall?
Ja, also tatsächlich war das schon sehr naheliegend. Ich habe damals überlegt zwischen Jura und Psychologie, habe mich dann für Jura entschieden, weil das in Saarbrücken tatsächlich auch ein relativ großer und beliebter Studiengang ist und auch hier in der Region die, sage ich mal, juristische Fakultät eigentlich einen sehr, sehr guten Ruf hat. Dann ist es Jura geworden und dann habe ich während dem Studium so die ersten Kontakte in Richtung IT, Rechtsinformatik, Datenschutz geknüpft sozusagen.
Okay, aber gehen wir mal, bevor wir jetzt diese Connections herstellen, fiel dir das Jurastudium leicht oder war das für dich an vielen Stellen auch Kampf?
Ja, also ich finde schon, dass es insgesamt eigentlich ein relativ großer Kampf, beziehungsweise besser gesagt Krampf ist. Es ist halt in Saarbrücken schon auch ein sehr verschultes Studium, was einerseits natürlich gerade beim Reinkommen hilft. Ja, man hat einen relativ klaren Stundenplan, man verliert sich nicht in irgendwelchen Seminaren zu exotischen Themen. Gleichzeitig ist es dann aber, je weiter man in diesem Studium voranschreitet, eben auch sehr, sehr stark davon geprägt, dass man wirklich ein Pflichtprogramm hat und eben dann auch kaum Zeit, mal irgendwo über den Tellerrand zu schauen. Insgesamt finde ich tatsächlich auch so dieses ganze System des Jurastudiums schon auch eher schwierig. Das wird ja auch immer wieder auch in der Presse kritisiert oder diskutiert, ja, in der Öffentlichkeit auch von Professorinnen und Professoren, natürlich auch von den Studierenden und auch den Referendaren immer wieder kritisiert, dass dieses Ausbildungssystem vielleicht so, wie wir es heute haben, auch nicht mehr so ganz zeitgemäß ist. Ja. Angefangen bei der Frage, kann ich diese Klausuren, die dann über das ganze Leben entscheiden, schreibe ich die eigentlich noch mit der Hand oder schreibe ich die mit dem Rechner, was ja auch erst seit ein paar Jahren jetzt tatsächlich flächendeckend irgendwo Einzug erhält, sehr, sehr zögerlich. Ja. Also die Computer sind in der juristischen Ausbildung immer noch nicht vollends angekommen. Da wird noch sehr, sehr viel mit Papier gearbeitet. Und dann muss man natürlich auch sagen, es gibt ja auch verschiedene Untersuchungen dazu, dass es wirklich teilweise sehr ungerecht zugeht im juristischen Ausbildungssystem.
Ja. Da muss ich direkt mal einhaken. Entschuldigung, da muss ich direkt mal einhaken. Also die Nähe und ich sag mal Technikaffinität auch gerade in Saarbrücken ist ja nun da. Hattest du da schon direkt am Anfang so eine Art Schwerpunkt dann gesetzt im Studium, vielleicht in die Richtung? Und wie schwer oder wie leicht ist dir das gefallen? Oder hast du, wie ich zum Beispiel, am Anfang irgendwie schon freudig geguckt, wenn du überhaupt einen Hörsaal gefunden hast?
Genau, also definitiv Letzteres, was ja tatsächlich auch mit dem juristischen Ausbildungssystem zusammenhängt. Also im Saarbrücker Jurastudium ist es im Grunde genommen nicht vorgesehen, dass man die ersten 6 Semester über irgendeine Art von Entscheidung darüber hat, welche Vorlesungen man besucht, sondern es ist tatsächlich so, dass es eigentlich ein relativ klares Pflichtenprogramm gibt und man wählt dann im 7. und 8. Semester einen Schwerpunktbereich. Das war dann tatsächlich bei mir IT-Recht und Rechtsinformatik. Davor hat man im Grunde genommen überhaupt, oder wenn überhaupt, nur sehr, sehr wenige Berührungspunkte zur IT. Hängt dann auch so ein bisschen davon ab, ja, wenn man einen Professor hat, der Strafrecht macht, ob der mal irgendwie über das Thema Cyberstrafbarkeit oder Cyberdelikte irgendwie spricht. Das kann natürlich schon sein, muss aber nicht. Das heißt, tatsächlich kommt man eigentlich durchs gesamte Jurastudium, wenn man dann keinen der einschlägigen Schwerpunkte wählt, ohne das Wort IT ein einziges Mal gehört zu haben. Hat sich, glaube ich, ein bisschen verändert, dadurch, dass wir inzwischen ja auch im Zivilrecht eine Reihe von Regelungen haben, die, sage ich mal, Digitalbezug haben. Da hat sich schon ein bisschen was geändert. Bezahlen mit Daten ist sicherlich auch Gegenstand in der normalen Zivilrechtsvorlesung einfach. Aber es ist schon so, dass man da eigentlich keine großen Berührungspunkte hat. Und das setzt sich leider fort. Also auch im Referendariat, das sich dann ja an die juristische Ausbildung, sage ich mal, an die universitäre juristische Ausbildung anschließt, hat man ja tatsächlich auch nicht zwingend einen IT-Berührungspunkt. Also ich fand es damals tatsächlich auch sehr, sehr beachtlich, dass man sozusagen trotz besonderem elektronischen Anwaltspostfach überhaupt keine praktische Einführung in das Thema erhält und auch überhaupt keine Empfehlungen, Hinweise oder irgendwelche Ratschläge dazu, wie man damit umgeht und wie auch Fehler vermieden werden können. Und das ist ja tatsächlich jetzt auch, sage ich mal, kein IT-Thema im engeren Sinne sozusagen. Ich muss über irgendeinen technischen Sachverhalt entscheiden, sondern da geht es ja tatsächlich um das anwaltliche Handwerkszeug. Und wenn ich dann nicht weiß, wie zum Beispiel eine Urlaubsvertretung aussieht, und die Fälle gibt es ja, die sich über das BA abbilden lässt, dann habe ich da tatsächlich unter Umständen ganz, ganz große Probleme. Das heißt, ich glaube, gerade im Digitalbereich hinkt die juristische Ausbildung leider nach wie vor hinterher.
Und wenn das selbst jemand sagt, der in Saarbrücken ausgebildet worden ist, dann heißt das schon ein bisschen was. Aber bei diesem Thema Urlaubsvertretung, nur by the way, gibt es natürlich einen ganz einfachen Trick: einfach keinen Urlaub machen. So einfach ist es. Dann hast du das Problem nicht.
Okay, aber jetzt nochmal zurück zu deinem Studium. Jetzt hast du im siebten, achten Semester entschieden, okay, ich mache einen Vertiefer und ich bin ja kein Jurist, ich weiß gar nicht, wie das mit den Vertiefungen alles ausschaut, aber du hast dich jetzt aktiv dafür entschieden, dich um das Thema IT-Recht zu kümmern, um das Thema andere Themen demzufolge ja auch nicht zu vertiefen. Aber wie bist du dann zu der Entscheidung gekommen? Was hat dich für das eine Thema begeistert und von dem anderen Thema weggeführt?
Ja, also man muss ganz grundsätzlich sagen, dass die gesamte juristische Ausbildung ist im Grunde genommen darauf ausgelegt, dass am Ende ein Volljurist da steht. Und die Definition von Volljurist sagt eben, dass der im Grunde genommen in der Lage ist, alle rechtlichen Themen irgendwie zu bearbeiten und auch alle juristischen Berufe auszuüben. Das heißt, das ist so ein bisschen das Ausbildungsziel eigentlich, sodass man tatsächlich im Grundstudium, sage ich mal, wirklich neben öffentlichem Recht, Zivilrecht, Strafrecht so ein bisschen auch das juristische Handwerkszeug lernt, um sich dann im Grunde genommen in jedes Rechtsgebiet einzuarbeiten. Und das finde ich tatsächlich auch erstmal vom Ansatz her sinnvoll, würde da vielleicht dann nochmal hinterher schieben. Man müsste sich angesichts der Digitalisierung auch fragen, ob vielleicht nicht Digitalisierung auch eins dieser Grundwerkzeuge ist, die irgendwo Einklang finden müssten. Bisher ist das jedenfalls aber nicht so. Bei mir persönlich war es tatsächlich so, dass ich, glaube ich, im dritten oder vierten Semester als studentische Hilfskraft damals am Lehrstuhl von Professor Herberger angefangen habe, der tatsächlich so ein bisschen als Urvater auch der Rechtsinformatik in Deutschland gilt und dann dort tatsächlich am Lehrstuhl auch wirklich sehr, sehr eng mit IT, nicht nur mit IT-Recht, sondern wirklich mit IT in Kontakt gekommen bin, Aufsetzen von Servern, Administration. Der hatte seinen eigenen Serverraum tatsächlich am Lehrstuhl betrieben, eine komplett eigene IT-Infrastruktur betrieben, parallel zum Rechenzentrum, eine ganze Reihe von spannenden Projekten. Und da bin ich dann tatsächlich auch doch mal deutlich früher als andere eben auch in erste IT-Fragestellungen, aber tatsächlich auch dann auch IT-rechtliche Fragestellungen, Datenschutz etc. mit eingestiegen. Und dann hat sich sozusagen die Frage, ob ich mich für den Bereich interessiere und ob ich mir das vorstellen kann, hat sich tatsächlich dann während dem Studium so nicht mehr gestellt. Ich habe parallel dazu auch an einem Lehrstuhl für römische Rechtsgeschichte gearbeitet, fand ich tatsächlich auch ein sehr spannendes Thema. Aber dann ist natürlich auch irgendwo der Punkt, ja, mit römischer Rechtsgeschichte kann man ganz, ganz wenige Arbeitsplätze in Deutschland finden. Mit IT sieht das natürlich ganz anders aus. Ja, das heißt, da war dann auch der Praxisbezug da und dann auch ja, so spätestens ab 2018 nochmal, also eigentlich schon davor, ein deutlicher Drive auch in Richtung DSGVO etc. Das heißt, da war dann schon relativ viel Bewegung.
Ja, jetzt sagtest du, an dem Lehrstuhl habt ihr eigen, an dem Institut habt ihr eigenes kleines Rechenzentrum betrieben und alles. Würdest du dich selber denn auch als ein Technik-Nerd bezeichnen? Also bist du da auch so ein Early Adapter und kannst einen Linux-Server auch mal selber aufsetzen oder?
Nee, das habe ich mir schon. Also ich würde mich nicht als Informatiker oder als IT-Experten bezeichnen, weil ich glaube, das steht dann tatsächlich nochmal Leuten zu, die wirklich da auch eine deutlich tiefere Ausbildung nochmal gemacht haben. Aber also ich bin privat Linux-Nutzer seit Jahrzehnten inzwischen. Ich kann tatsächlich ein bisschen programmieren. Ich habe ein ganz gutes Verständnis von IT-Sicherheit, würde ich sagen. Ich habe auch sowohl damals am Lehrstuhl für Rechtsinformatik als auch danach dann sozusagen in meiner wissenschaftlichen Karriere als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Helmholtz-Zentrum für IT-Sicherheit in Saarbrücken auch immer sehr, sehr eng mit Informatikern zusammengearbeitet. Also tatsächlich auch sozusagen das Büro mit Informatikern geteilt, dann wirklich interdisziplinär. Und also was ich zumindest mal behaupten würde, ist, dass ich schon auch mit der IT, und das merke ich auch heute noch im sozusagen Beratungsgeschäft oder in meiner täglichen Arbeit, dass ich schon in der Lage bin, sozusagen die Sprachen beider Welten zu sprechen. Also auch
Okay, genau
da so eine
das, worauf ich
Vermittlerrolle.
hinaus wollte. Jetzt hattest du irgendwann dein erstes Staatsexamen und dann kommt ja dann irgendwann noch das zweite Staatsexamen. Hast du das auch im Saarland gemacht oder deine Referendariatszeit auch im Saarland gemacht oder?
Ja, genau, also größtenteils. Ich habe damals dann tatsächlich schon auch während dem Referendariat parallel hier am Helmholtz-Zentrum und auch an der Uni weitergearbeitet. Und dann war sozusagen die Möglichkeit, nochmal sich irgendwo anders hin durch das Referendariat zu orientieren, dadurch so ein bisschen abgeschnitten. Heißt, ne, ich war dann morgens in den Lehrgängen, habe nachmittags an der Uni gearbeitet, habe dann parallel auch ein Startup ausgegründet, auch mit Informatikern, das sich auch mit Datenschutz und IT-Sicherheitsberatung beschäftigt hat, sehr, sehr techniklastig, und dann eben tatsächlich auch so ein bisschen das Referendariat nebenher ja, bewältigt.
Aber
Okay,
war
das
denn
heißt.
für dich direkt klar, dass du, Entschuldigung, Marc, dass
Alles gut.
du direkt, dass du dann auch sagst, ja, okay, zweites Examen will ich auf jeden Fall machen, weil so wie ich das höre, Start-up gegründet, an der Uni gearbeitet, im Helmholtz-Zentrum gearbeitet, da hättest du jetzt vielleicht nicht zwingend das zweite Examen gebraucht dafür jetzt, ne?
Ja, also ich glaube, ich sag mal so, wenn man im Datenschutz berät, ist man natürlich auch nahe immer an der Rechtsberatung dran. Rechtsberatung dürfen nur Rechtsanwälte machen. Gibt da ja so eine Grauzone bei Datenschutzbeauftragten, aber ne, also aus meiner Sicht war das damals schon relativ klar, dass so ein zweites Examen auch angesichts der Zeit, die man dann letzten Endes aufwenden muss, also ich sag mal nach gut 4 Jahren Studium nochmal 2 Jahre dran zu hängen, das ist irgendwo dann auch ein sinnvoller Invest
Auf
letzten
jeden Fall.
Endes, und auch ne, im Hinblick auf die weitere berufliche Perspektive war das für mich schon relativ klar.
Ja, ich frage nur
Okay.
deswegen, weil man so hört, dass die jüngeren Menschen heutzutage, die Studenten, für die das gar nicht mehr so selbstverständlich ist. Wie, also zu meiner Zeit, in Anführungsstrichen, war es überhaupt keine Frage. Natürlich macht man das zweite Examen. Heutzutage scheint das nicht mehr so selbstverständlich zu sein. Deswegen
Ja,
frage ich
nee,
nur nach. Okay.
definitiv, also den Trend habe ich auch wahrgenommen, vor allem dort, wo es wirklich rein in diese Startup-Landschaft geht. Da lohnt sich das, also muss man ja auch fairerweise dazu sagen, lohnt sich ja tatsächlich auch nicht, weil das, was ich im Referendariat lerne, mich, sage ich mal, jetzt auch in der Startup-Karriere, also mir da relativ wenig helfen wird, gehe ich mal ganz stark davon aus, würde ich zumindest auch für mich selbst bejahen. Für mich war aber eben auch immer klar, so eine anwaltliche Tätigkeit ist schon spannend, und dementsprechend, also ja, würde ich sagen, war das dann schon auch gesetzt.
Okay, das heißt, du hattest dann irgendwann dein zweites Staatsexamen feierlich übergeben. Wie ging es denn dann für dich weiter?
Ja, tatsächlich war das gar kein so großer Unterschied, weil ich meinen Arbeitsvertrag bei der Kanzlei schon vor meinem zweiten Staatsexamen unterschrieben hatte. Die haben mich
Reuschlau, bei der
sozusagen,
du jetzt auch bist.
genau, da bin ich sozusagen direkt von der Uni wegrekrutiert worden. Und genau, habe dann mit dem zweiten Staatsexamen einfach hier direkt in der Kanzlei auch losgelegt.
Okay, und muss man es kurz fragen, wie lange bist du schon in der Kanzlei, beziehungsweise wie lange hast du schon dann?
Also ich bin jetzt knapp 4,5 Jahre in der Kanzlei und knapp 4,5 Jahre Rechtsanwalt.
Ah, okay, gut, das war mir so nicht bewusst. Okay, jetzt gehen wir mal so ein bisschen ins Hier und Jetzt. Jetzt gehst du morgens zur Arbeit oder gegebenenfalls hin und wieder auch Homeoffice. Was liegt denn so im Day-by-Day-Business auf deinem Schreibtisch?
Ja, also ich würde mal sagen, sehr, sehr viele Fragestellungen, hauptsächlich aus dem Datenschutzbereich, eben cybersicherheitsrechtliche Fragestellungen. Wir prüfen relativ viele Auftragsverarbeitungsverträge zum Beispiel, erstellen IT-Verträge, haben aber auch größere Projekte, ein ganz großes Projekt oder sage ich mal ganz viele Projekte, die sich so rund um den Einsatz von digitaler Technologie drehen. Viel Microsoft 365 aktuell, ja. auch bei öffentlichen Stellen, die, sage ich mal, da so ein bisschen ja auch im Fokus der Datenschutzaufsichtsbehörden stehen. Manchmal, aber das ist meistens weniger der Fall montags morgens, sondern eher dann irgendwie freitags nachmittags oder manchmal auch samstags, wenn man dann in die Mails schaut, dass irgendjemand einen IT-Sicherheitsvorfall hat, bei dem wir dann unterstützen, würde ich sagen, das sind eigentlich so die Standardfragestellungen, die uns erreichen.
Und eure Kunden habt ihr vermutlich, weil es ja ein nationales Thema ist, vermutlich nicht nur in Saarland oder in Saarbrücken, sondern deutschlandweit. Und es ist dem Kunden vermutlich fast egal, wo der Anwalt sitzt, der die Rechnung schreibt.
Ja, ganz genau. Also wir haben ja tatsächlich auch einen Standort in Berlin. Also sind sozusagen an beiden Ecken von Deutschland beheimatet, sind natürlich deutschlandweit und sogar international beratend aktiv. Wir haben tatsächlich ganz wenige Mandanten aus dem Saarland. Das ist sozusagen, dass wir den Standort hier haben, resultiert weniger aus der Mandantennähe, sondern daraus, dass Philipp Reusch die Kanzlei 2004 im Saarland gegründet hat, nach seinem Studium hier in Saarbrücken, heißt, das ist sozusagen der Grund, warum wir hier eine Dependance haben. Dann haben wir noch das Office in Berlin. Für uns ist es aber tatsächlich so, dass, sage ich mal, bestimmt 95% des Beratungsgeschäfts spätestens seit Corona rein virtuell stattfinden. Das heißt, sehr, sehr viel über Mail und Meetings eben per Teams, Zoom oder WebEx oder was auch immer da an Tools dann zum Einsatz kommt. Ich glaube auch nicht, dass sich das nochmal ändert. Also gerade die viele Rechtsabteilungen, mit denen wir auch arbeiten, für die ist das im Tagesablauf viel einfacher und viel besser zu koordinieren. Die können sich sozusagen eine Stunde mit ihrem Datenschutzrechtler blocken. Danach diskutieren sie eine Stunde mit irgendjemandem, der Arbeitsrecht macht, und statt auch dann die Zwischenzeiten nochmal zu verlieren, die Interaktionsrate ist gegebenenfalls auch nochmal viel schneller. Die Anreise, die Reisezeiten fallen weg. Also ich glaube, das Thema online ist gekommen, um zu bleiben und mit vielen Vorteilen noch verbunden.
Ja. Definitiv. Bist du denn überwiegend beratend tätig oder ziehst du hin und wieder auch die schwarze Robe an und ziehst dann vor Gericht?
Das haben wir tatsächlich ganz, ganz selten, dass wir in gerichtlichen Verfahren aktiv werden. Liegt, glaube ich, so ein bisschen einerseits auch am Rechtsgebiet. Ne? Ich glaube, es gibt nach wie vor im Datenschutzrecht, aber auch im Cybersicherheitsrecht, gerade für größere Unternehmen eigentlich nicht so den Anreiz, entsprechende Verfahren zu führen. Wenn das passiert, liest man es ja tatsächlich auch in allen Zeitungen. Und ich würde mal behaupten, zumindest im Datenschutzrecht sieht es für die Unternehmen meistens auch nicht so gut aus, ne? Wenn man die Bilanz zieht, da muss man ja tatsächlich auch sagen, das Datenschutzrecht ist einfach wahnsinnig verbraucherfreundlich oder betroffenenfreundlich, ist dann schon eher schwierig. Wir haben das trotzdem. Also was wir viel haben, sind wirklich Diskussionen und Auseinandersetzungen mit Datenschutzaufsichtsbehörden, die aber auf der anderen Seite häufig dann auch, wenn die merken, auf der anderen Seite ist eine Kanzlei involviert und das sind Leute mit Ahnung vom Thema und ich sage mal so, man versucht das vielleicht nicht ganz konfrontativ zu führen, sondern eher auch beratend gegenüber der Aufsichtsbehörde, dass dann am Ende gar kein Verfahren steht, sondern dass man sich da irgendwo einigt oder sagt, ne, wir sind im Zweifelsfall auch uneins, aber die Aufsichtsbehörde legt die Sache mal beiseite und man redet vielleicht in 2 Jahren nochmal drüber. Das ist durchaus was wir häufiger haben. Ich denke, dass sich das tatsächlich ändern wird. Also wir haben auch jetzt aktuell zum Beispiel Verfahren mit Cyberversicherungen, die sich wegen Summen, bei denen ich vor 2-3 Jahren noch gesagt hätte, würde mich wundern, wenn wir da jetzt ein Verfahren haben, einfach weil die Schadenssumme so gering ist, die da tatsächlich schon auch auf der Bremse stehen und nochmal deutlich kritischer auch gucken. Und es gibt auch erste Gerichtsentscheidungen in dem Bereich. Das heißt, ich glaube, gerade jetzt auch nochmal NIS-2-Richtlinie, neues Cybersicherheitsrecht der EU, da wird sich schon viel tun, auch in Richtung rechtliche Auseinandersetzungen und Verfahren und wahrscheinlich auch nochmal mit einer Verzögerung. Das Datenschutzrecht läuft sicher, würde ich sagen, auch gerade so langsam warm, was Gerichtsverfahren angeht. Da hat ja der EuGH jetzt auch in den letzten Monaten eigentlich erst relativ viel entschieden, was das Thema auch nochmal beflügeln könnte. Ne? Zum Schadensersatzansprüche, auch die Frage, wann kann ich mich als Unternehmen exkulpieren. Vielleicht nochmal eingehegt jetzt auch durch die ein oder andere OLG-Rechtsprechung, die dann sagen, naja, so ganz pauschal zu sagen, jeder Datenschutzverstoß führt zu schlaflosen Nächten. So weit gehen wir bei den Schadensersatzansprüchen jetzt doch nicht. Aber man sieht schon, da entwickelt sich was.
Okay.
Ja, und man hat es ja als auf Seiten der Unternehmen jetzt auch nicht immer wirklich in der Hand. Ne? Es gibt dann so den einen oder anderen Anbieter, der so Legal Tech-mäßig die Massenverfahren abgreift, ne? So Facebook, Scraping und sowas. Ja, und schwapp hat man irgendwie die ein oder andere Schadenersatzklage eben am Balk, weil die rechtsschutzversichert gestützt geführt wird. Ob da was rauskommt oder nicht, man muss sich damit dann erstmal kümmern und landet möglicherweise dann auch vor Gericht. Inzwischen ja eigentlich zum Glück auch manchmal per Videoverhandlung. Ne? Das haben die Gerichte ja erkannt, dass das auch geht. Und da muss man nicht ganz so oft raus. Aber die Robe kommt dann trotzdem zum Einsatz.
Ne? Ja, klar. Also das ist natürlich auch immer das ist natürlich auch immer das Risiko, weshalb wir natürlich auch versuchen, im Rahmen von dem, was wir in Beratung wirklich machen, das tatsächlich auch entsprechend mitzudenken, vorzubauen. Dass man natürlich auch auf solche Fälle irgendwie eingestellt ist. Und natürlich muss man auch bei jedem Kontakt mit einer Aufsichtsbehörde am Ende des Tages damit rechnen, dass es einen Bescheid geben könnte. Ja, ob er dann tatsächlich kommt, ist doch mal eine andere Frage. Ob er, wenn er kommt, so kommt, dass man sagt, wir müssen da jetzt Rechtsmittel einlegen, ist natürlich auch nochmal eine andere Frage. Und bei Schadensersatzansprüchen natürlich auch. Also ich sag mal, bei Scraping und wenn mir jemand 10.000 Schadensersatzansprüche, 1.000 Euro in den Briefkasten oder in den digitalen Briefkasten einstellt, dann ist das natürlich was anderes. Wenn ich jetzt einen Arbeitnehmer habe, der Radau macht, weil er vielleicht irgendwie nach seiner Kündigung oder nachdem das Arbeitsverhältnis aus anderen Gründen auseinandergegangen ist, irgendwie einen Auskunftsersuchen geltend macht und ob ich dem dann irgendwie im Rahmen von Vergleichsverhandlungen, ne, sage ich mal, 2.000 Euro gebe und mir damit ein Gerichtsverfahren spare und vielleicht auch den Rest der Belegschaft nicht unbedingt dann darauf aufmerksam mache, dass das der neue Modus bei Kündigungsverhandlungen ist. Ja, ne, also ich glaube, das ist auch nochmal so ein Punkt. Die Frage ist auch immer, was hat man aus so einem in so einem Verfahren zu gewinnen und zu verlieren, unabhängig davon, dass man jetzt, sage ich mal, formell in der Sache Recht bekommt. Also gerade auch ein großes Thema beim Einsatz von Produkten, viele Hersteller, die sagen, ne, klar können wir jetzt irgendwie gegen eine Maßnahme von der Aufsichtsbehörde klagen, gegen eine Veröffentlichung von der Aufsichtsbehörde klagen, aber selbst wenn man das Verfahren gewinnt, der Aufschrei und die mediale Öffentlichkeit rund um das Verfahren, die sind so groß, dass das im Grunde genommen so niemand eingehen kann als Risiko.
Naja, gut. Ja, wir hatten ja jetzt auch schon mal den ein oder, muss man kurz überlegen, Behördenvertreter hier, zwei glaube ich, ne, Michael, ne, eine Behördenvertreterin und eine Ex-Behördenvertreterin. Jetzt hast du ja auch das ein oder andere Mal mit Behörden in dem Umfang zu tun. Ich will jetzt nicht fragen, mit wem du am liebsten nicht zusammenarbeitest, deswegen frage ich mal andersrum, mit welchen Bundesländern arbeitest du denn gerne? Das kann ja auch andere Gründe haben. Ich weiß ja auch von den Aufsichtsbehörden selber, einige sind auch einfach personal so schlecht aufgestellt, da findet man noch nicht mal kann man noch nicht mal vernünftig anrufen. Aber wie ist das denn in deinem Daily Business? Mit wem arbeitest du denn gerne zusammen? In dem kleinen Saarland oder lieber mit anderen?
Ja, also ich muss tatsächlich sagen, ich habe da eigentlich überhaupt keine Präferenzen. Okay. Ich muss tatsächlich sagen, überall dort, wo ich bisher Kontakt mit Datenschutzaufsichtsbehörden hatte, sind die wahnsinnig professionell, geben sich auch Mühe. Das liegt sicherlich auch daran, dass wir immer, sage ich mal, auch spezial gelagerte Sonderfälle haben, wo dann häufiger auch mal die Hausspitze irgendwie mit am Tisch sitzt. Das heißt, es ist natürlich was anderes als irgendwie der kleine Handwerker, der dann tatsächlich versucht, über die Hotline irgendwie jemanden zu erreichen. Das ist, glaube ich, schon schwierig. Das liegt auch sicherlich daran, dass einfach nicht genug Personal und finanzielle Mittel auch bei den Aufsichtsbehörden vorhanden ist. Das heißt, das ist tatsächlich auch kein Vorwurf, den ich an der Stelle irgendwie den Mitarbeiter bei einer Aufsichtsbehörde machen würde, sondern das ist tatsächlich auch systembedingt sozusagen. Was ich ganz positiv aus meiner Sicht nochmal erwähnen kann und auch will, ist tatsächlich Schleswig-Holstein, weniger wegen deren, sage ich mal, Tätigkeit im Datenschutzrecht, sondern insbesondere, da wir sehr, sehr viele Informationsfreiheitsanfragen auch stellen, insbesondere auch zu datenschutzrechtlichen Themen sozusagen, um ja, so ein bisschen auch Aufklärung zu betreiben, was beschäftigt die Datenschutzaufsichtsbehörden, wie sehen deren Fragebögen aus, wenn sie nicht gerade unsere Mandanten bekommen haben. Und da muss man tatsächlich sagen, es ist wirklich so, dass Schleswig-Holstein wahnsinnig schnell antwortet, wirklich auch versucht, der Rolle als Informationsfreiheitsbeauftragte, die sie ja tatsächlich zugleich auch sind, da wirklich gerecht zu werden und eben auch diese Anträge dann positiv zu bescheiden oder eben auch entsprechende Hinweise zu geben. Ne, ist jetzt vielleicht schwierig, könnte aber, wenn das Verfahren abgeschlossen ist, irgendwie Sinn machen. Also das ist da tatsächlich immer eine sehr gute Zusammenarbeit auch bei dieser Antragstellung nach dem Informationsfreiheitsgesetz, gilt aber auf jeden Fall auch für andere Bundesländer. Also auch aus Rheinland-Pfalz habe ich aus den entsprechenden Abteilungen schon mal auf IFG-Anfragen dann tatsächlich auch Meldungen bekommen, na, das da ist gerade schwierig, vielleicht dann nochmal probieren, was dann ja tatsächlich auch nochmal deutlich mehr hilft sozusagen als den Antrag abzulehnen und wir stellen ihn am nächsten Tag nochmal neu, wenn wir wissen, die Lage hat sich am nächsten Tag nicht geändert, dann stellen wir ihn eben in 6 Monaten nochmal neu. Das hilft gerade in dem Bereich natürlich auch schon, weil ich glaube, dass tatsächlich das ganze Datenschutzrecht eben auch immer stärker dadurch geprägt ist, Informationen zu sammeln, Informationen zu aggregieren. Und dazu gehört natürlich auch sozusagen die Informationen, die bei der Aufsichtsbehörde in der Schublade liegt, aber eben noch nicht veröffentlicht wurde.
Weil du es gerade gesagt hast, Marit Hansen hatten wir in der Tat hier im Interview, sehr freundlicher Kontakt, kann man auch wirklich, also sehr freundlich und professionell, auch nicht nur, wenn die Kamera an ist, sondern auch, wenn die Kamera aus ist, fand ich einen sehr, sehr angenehmen Kontakt. Gut, ja, mit so ein bisschen Blick auf die Uhr. Der Stefan Hessel ist jetzt mal ein Tag König, Kaiser von Europa und kann jetzt mal im Datenschutzbereich und allen angrenzenden Rechtsgebieten alle Gesetze ändern, die er für änderungswürdig hält. Was würde er denn anfassen oder wird er sagen, ne, braucht mal nichts ändern, alles super?
Also was wir aus meiner Sicht aktuell ganz, ganz dringend brauchen, sind eine Reihe von Präzisierungen in der NIS-2-Richtlinie, was das Cybersicherheitsrecht angeht. Das ist tatsächlich eine ziemliche Katastrophe, muss man sagen, weil es einfach handwerklich noch nicht passt. Ich sage mal ein Stichwort, jedes Unternehmen mit mehr als 50 Mitarbeitern und einer Photovoltaikanlage auf dem Dach könnte möglicherweise unter die NIS-2-Richtlinie fallen, weil sie der Definition nach Erzeuger elektrische Energie sind. Das ist so sicherlich nicht gemeint, steht aber eben so in der NIS-2-Richtlinie drin. Ja. Und dann gibt es natürlich irgendwie Versuche, das mit den Umsetzungsgesetzen nochmal zu kitten. Kitten kann das am Ende aber nur der europäische Gesetzgeber. Also ich denke, da ist tatsächlich noch ein Bereich, wo das wirklich notwendig ist. Und gleichzeitig denke ich, wenn wir so ans Datenschutzrecht denken, gibt es da auch eine Reihe von Konstellationen, die vielleicht gut gemeint waren, aber aktuell irgendwie zu merkwürdigen Konstellationen führen. Also gemeinsame Verantwortlichkeit zum Beispiel, aus meiner Sicht eine Rechtsfigur, die dazu dient, wenn viele Köche in einem Topf rühren, zu verhindern, dass nachher, wenn das Gericht gekippt ist, alle auf den anderen zeigen und sagen, der war es. Also eigentlich ein Mittel, um Verantwortungsdiffusion zu verhindern, was dann in Konstellationen wie Facebook-Fanpages dazu führt, dass wir statt einem Verantwortlichen, der als soziales Netzwerk in Irland sitzt, sage ich mal, Hunderttausende von Verantwortlichen haben, nämlich jeden, der eine Facebook-Seite betreibt. Die Datenschutzaufsichtsbehörden sollen sich dann mit jedem einzelnen von denen irgendwie ins Benehmen setzen, was, sage ich mal, der eine andere Verantwortliche, der in Irland sitzt, dann zu tun hat. Das macht aus meiner Sicht einfach relativ wenig Sinn. Das wäre zum Beispiel auch so ein Punkt in der Datenschutzgrundverordnung, wo aus meiner Sicht Klarstellung definitiv angebracht ist. Und da gibt es auch noch eine Reihe von weiteren Bereichen. Also das ist, glaube ich, auch so ein Thema, generell Überarbeitung, Datenschutzgrundverordnung, Anpassung an das digitale Zeitalter. Die DSGVO ist 2018 anwendbar geworden. Das ist schon eine Weile her, ja, auch mit Blick auf Themen wie KI. Und geschrieben wurde sie ja tatsächlich oder verabschiedet wurde sie ja tatsächlich nochmal deutlich
2 Jahre
vorher.
früher.
Das heißt, wir reden im Grunde genommen von irgendwelchen Vorschriften, die so aus dem Jahr 2014 stammen oder, sage ich mal, dort entwickelt und erdacht wurden. Und dass da in den letzten 10 Jahren auch im Bereich Digitalisierung einiges passiert ist, was so nicht in der DSGVO abbildbar ist, trotz Technikoffenheit. Das ist, glaube ich, auch ziemlich, ziemlich klar. Und da denke ich, besteht auch noch mal so ein bisschen ja, Aktualisierungsbedarf.
Ja, wir hätten ja
Ja.
vielleicht ein paar Fragestellungen weniger, gerade im Online-Bereich, wenn es die E-Privacy-Verordnung mal geben würde, ne? Aber da ist halt die Frage, kommt sie noch, wann kommt sie, wo kommt sie, wie kommt sie? Wir schauen mal. Ich hätte aber in der Tat noch drei Fragen. Vielleicht können wir die relativ kurz abhandeln. Interessiert mich aber, du, ich habe gelesen, du bist Vorstand-Schrägstrich-Schatzmeister im deutschen EDV-Gerichtstag. Also die Verbindung zu Saarbrücken ist mir klar, aber warum Schatzmeister?
Ja, warum? Ich beantworte das mit einer Gegenfrage. Warum nicht? Also der
Okay.
EDV-Gerichtstag ist tatsächlich auch eine Institution, die maßgeblich von Professor Herberger gegründet wurde. Ich halte es tatsächlich für eine sehr, sehr sinnvolle Plattform auch als, sage ich mal, Forum für den interdisziplinären Austausch, eben auch genau an dieser Schnittstelle zwischen Technik und Recht. Und ich glaube, das ist eine ganz zentrale Herausforderung, wirklich auch eine gemeinsame Sprache zu finden, ob das jetzt im Vertragsrecht ist, ob das in der gesetzlichen Regulierung ist, den technischen Sachverhalt zu verstehen und ihn vernünftig in rechtliche Worte zu fassen und auch umgekehrt. Der Techniker kann keine rechtliche Anforderung umsetzen, wenn er sie nicht irgendwie versteht. Und wenn das nicht klappt, haben wir sowas wie Erzeuger elektrischer Energie in der NIS2-Richtlinie oder irgendwelche anderen Anforderungen, die einfach niemand richtig verstanden hat. Auch dieser schöne Fehler zum Beispiel im Artikel 32 DSGVO, wenn es um die Risikobewertung geht, dass statt Eintrittswahrscheinlichkeit und Höhe des Schadens irgendwie die Höhe des Risikos zu berücksichtigen ist, was eine Redaktionsversehen vermutlich, aber ja, nicht so richtig passend. Und insofern denke ich, der EDV-Gerichtstag tatsächlich eine wahnsinnig wichtige Institution an der Stelle und deswegen engagiere ich mich sozusagen auch dort.
Okay, ja, aber Schatzmeister, ich frage deswegen so ein bisschen flapsig, weil Juristen haben es ja normalerweise nicht so mit Zahlen, deswegen, aber es scheint bei dir anders zu sein, das ist
Das ist
ja
dann
okay.
vielleicht die Nähe zur Informatik, die das nochmal ausgleicht, ja.
Kann sein, kann sein. Und wenn ich da richtig informiert bin, bist du ja maßgeblich an dem wöchentlichen Newsletter der Stiftung Datenschutz mit beteiligt, den wir hier an dieser Stelle auch schon mehrfach empfohlen haben. Wie kam es dazu, zu dem Engagement?
Ja, das war tatsächlich auch eine ganz glückliche Entwicklung. Ich habe damit tatsächlich als Privatprojekt gestartet, einfach mit dem Ziel, wirklich diese ganzen datenschutzrechtlichen News, die sozusagen tagtäglich auf einen da niederprasseln, irgendwie zu clustern, zu strukturieren und das rauszugeben. Und als ich das Projekt gestartet habe, war ich innerhalb von ein paar Monaten waren das über 1000 Abonnenten in dem Newsletter. Und dann habe ich schon gemerkt, naja, sage ich mal so, ganz alleine das jetzt irgendwie zu tätigen, funktioniert nicht so gut. Als Bezahlmodell konnte ich es mir auch nicht vorstellen. Und dann habe ich jemanden gesucht, der da unterstützen kann, der eben das entsprechende Newsletter-Tool, auch sowas wie Lektorat etc. anbieten kann. Und habe dann mal die Stiftung Datenschutz angesprochen. Und die hat das Projekt dankenswerterweise aufgegriffen. Und tatsächlich läuft das jetzt auch schon ja, seit fast 3 Jahren wirklich, wirklich sehr erfolgreich, auch als sozusagen wöchentlicher Newsfeed zum Datenschutz eben aggregiert all das, was in der Woche vorher passiert ist.
Ja, also sehr empfehlenswert. Auch hier nochmal die Empfehlung, wer es noch nicht abonniert,
Definitiv.
ist selber schuld, ehrlich gesagt. Den Frederik Richter von der Stiftung Datenschutz hatten wir auch schon hier. Also sind wir sowieso großer Fan davon, was die Stiftung Datenschutz da immer so macht. Und wie gesagt, den Newsletter auch nochmal empfohlen an dieser Stelle. Und jetzt quasi noch zu meiner Standardfrage. Bei deinem, glaube ich, relativ direkten Weg so in die Tätigkeit, die du jetzt so machst, kannst du Menschen, die sich auch dafür interessieren, in diesen Bereich zu kommen, sei es als Juristen oder als Techniker, irgendwelche Tipps geben, wo du sagst, so, das hat mir total geholfen, das sollte man machen oder das sollte man vielleicht eher lassen, das hat mich so ein bisschen vom Weg abgebracht?
Ja, also ich glaube, man sollte sich tatsächlich nicht zu stark an der juristischen Ausbildung orientieren. Ne, das sind Pflichtsachen, die man irgendwie haben muss, ein erstes und ein zweites Staatsexamen. Sonst wird man nicht als Anwalt tätig sein können. Aber ich sag mal so, für die datenschutzrechtliche Beratung ist es jetzt relativ egal, ob man Experte im Erbrecht oder im Baurecht ist. Und dann muss man halt tatsächlich auch sagen, sind leider sehr, sehr viele Inhalte, die zum Pflichtprogramm des Studiums gehören, einfach irrelevant in der späteren Tätigkeit. Und es ist tatsächlich aus meiner Sicht eben auch ja, sehr wichtig und hilfreich, einfach sich davon nicht entmutigen zu lassen, sondern sozusagen ne, sich irgendwo Bereiche zu suchen, wo man vielleicht auch schon während dem Studium oder während dem Referendariat irgendwo praktisch arbeiten kann, als wissenschaftlicher Mitarbeiter an einem Lehrstuhl, in der Kanzlei, vielleicht auch selbstständig einfach schon mal ein paar Sachen im Bereich Datenschutzberatung zu machen. Das hat mir tatsächlich auch unglaublich geholfen, dass ich tatsächlich ja, fast 3 Jahre lang oder sogar länger in einem Startup einfach ganz konkret auf sehr, sehr kleiner Ebene natürlich einfach Datenschutzberatung auch gemacht habe, weil ich damit tatsächlich dann auch in meine anwaltliche Tätigkeit einfach schon mit einem enormen Fundus an, was macht eigentlich der Mandant beziehungsweise der Kunde, wie kann man ihm helfen und warum benimmt er sich eigentlich den ganzen Tag so merkwürdig, ja, und was hat das zu bedeuten und wie kann man das interpretieren und wie kann man ihm da auch helfen? Das hat mir tatsächlich sehr, sehr viel, sehr, sehr viel geholfen. Und ne, wenn man, ich sag mal so, wir hatten zum Beispiel mit unserem Startup auch die ein oder andere Schule, da hatten wir dann Kontakt mit Lehrern, ja, das sind sozusagen die schwierigsten Mandanten, die man sich vorstellen kann.
Definitiv. Das hast du jetzt gesagt.
Heißt, wenn man da einmal, wenn man das einmal durchlebt hat, einfach in der Praxis, gerade auch diese ganz banalen Fragestellungen, dann ist es natürlich, wenn ich nachher jemanden da sitzen habe, der in der Rechtsabteilung ist, der das Gleiche studiert hat, der sich im besten Fall noch in dem Rechtsgebiet auskennt, ist es viel einfacher, die Sachen dort rüberzubringen, als sozusagen im One-on-One-Business mit Fachkräften. Deswegen habe ich auch einen ganz großen Respekt vor Datenschutzbeauftragten und Datenschutzberatern, die sich sozusagen tagtäglich durch diese ganzen Anfragen von Fachfremden wühlen und wirklich auf sehr, 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 sehr kleiner Ebene versuchen, Datenschutz umzusetzen und da tatsächlich irgendwie vorwärts zu kommen, wo schon irgendwie das Erstellen von einer Datenschutzerklärung für eine Webseite irgendwie so der Mount Everest für viele Beteiligten ist.
Gut. Vielleicht darf ich
Okay.
das noch um eine kleine Sache ergänzen, wo wir den Stefan haben. Aber du darfst mir natürlich gerne widersprechen, ich als Nichtfachmann. Wer sich für Thema Recht in Kombination in irgendeiner Form mit IT und KI interessiert, der sollte die Universität Saarbrücken zumindest mal auf dem Schirm haben, weil viele natürlich gerne am Saarland vorbeifahren, was einem ja auch schnell passiert aufgrund der Größe. Aber das einfach mal mit auf dem Schirm zu haben, wenn man sich für eine Universität entscheidet.
Definitiv, und das ist tatsächlich einerseits wegen auch der Nähe zur Informatik hier in Saarbrücken eine großartige Gelegenheit, wirklich auch nicht nur, sage ich mal, IT-Recht zu machen, sondern wirklich auch in den Bereich Rechtsinformatik oder jetzt neuerdings heißt es ja Legal Tech reinzuschnuppern und eben tatsächlich dann auch wirklich mit Informatikern oder mit Informatikthemen auch in Berührung zu kommen. Das hilft wahnsinnig für die Beantwortung auch von zum Beispiel datenschutzrechtlichen Fragestellungen, für Cybersicherheitsrecht ohnehin. Und es gibt tatsächlich auch die Möglichkeit, sage ich mal, sich über das Grundstudium und die Schwerpunktbereiche hinaus, zum Beispiel auch mit einem LLM-Studiengang, den es in Saarbrücken gibt, den man sozusagen dann auch berufsbegleitend nach dem Studium und nach dem Referendariat auch besuchen kann, gibt es eben auch nochmal eine Möglichkeit, sich in dem Bereich dann wirklich exzellent auch an dieser Schnittstelle fortzubilden. Das ist sicherlich auch eine sehr, sehr gute Empfehlung, vollkommen richtig.
Gut. Ja, vielen Dank, dass
Und
du dir. Ach so, entschuldige
ich
mich, Herr.
glaube, sorry, und ich meine, berichtige mich da, wenn ich da falsch liege, aber ich meine auch die Universität Saarland hat ab und an so Vorlesungen, die quasi online gestreamt werden, die dann, wo aber jeder sich dran anmelden kann, ne? Da musst du kein Student dort sein oder sowas, sondern da kann im Grunde sich jeder anmelden, kostenfrei. Wird das fortgeführt? Weißt du das
Das
zufällig?
wird fortgeführt. Also das
Ah,
ist
super.
die Vorlesung heißt Datenschutz in der Praxis.
Ja, genau.
Wechsel zwischen den Lehrstühlen von Professor Dr. Borges und Professor Dr. Sorge. An beiden Lehrstühlen habe ich auch gearbeitet in meiner Laufbahn sozusagen an der Uni und aus den beiden Lehrstühlen heraus wird das betrieben. Eben eigentlich auch mit einem ähnlichen Ansatz. Man lädt Datenschutzexperten ein und lässt die mal so ein bisschen dort vielleicht eher fachlich dann aus ihren aktuellen Tätigkeitsfeldern oder Themen einfach referieren. Und das wird tatsächlich in der Regel als Online-Veranstaltung gestreamt und ist dann sozusagen auch für die Allgemeinheit zugänglich.
Ja, kann man an dieser Stelle auch nur empfehlen, ist sehr, sehr aufschlussreich, ja. Sehr schön.
Wunderbar. Gut. Dann jetzt aber vielen Dank, Stefan. Also ich würde jetzt quasi noch das Schlusswort, nennen die Verabschiedung machen und du darfst dann, wenn du möchtest, gerne noch das Schlusswort sprechen. Wir bedanken uns bei euch da draußen ganz, ganz herzlich für die Aufmerksamkeit, dass ihr uns jetzt hier zugeschaut und zugehört habt. Wie immer an dieser Stelle, lasst uns einen Daumen nach oben, gebt uns Sterne, was auch auf der jeweiligen Plattform möglich ist. Abonniert uns, liked uns. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare hinein. In irgendeiner Form kriegen wir das dann schon kommuniziert. Vielen Dank. Und dann, Stefan, du darfst die letzten Worte sprechen, wenn du magst.
Ja, ganz, ganz herzlichen Dank für die Einladung und ich würde sagen, es bleibt spannend im Bereich Datenschutz und Cybersicherheit.
Das auf jeden
Auf
Fall.
jeden Fall.
Danke dir.
Danke
Bis
dir.
zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.